Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich noch über zwei weitere Missverständnisse von Anbetung reden. Das zweite, ich mache das mal in der Reihenfolge andersrum. Anbetung ist gleich Lobpreis. Das ist, glaube ich, bei euch auf dem Zettel die Nummer 3. Dazu nur ganz kurz, manche wundern sich, ich dachte mal, das wäre das Gleiche. Das Seminar heißt ja sogar Anbetung und Lobpreis leiten. Deswegen, wieso ist das denn nicht das Gleiche? Ich sage euch mal, was ich damit meine. Ich weiß natürlich auch, dass es gibt darüber ganz viele Lehren, was die Beziehung dazwischen ist. Also in manchen Büchern kann man nachlesen, Anbetung ist, wenn es langsam und leise ist, Lobpreis ist, wenn es schnell und laut ist. Das ist aber eine relativ beliebige Definition. Ja? Das kann man so an der Bibel, glaube ich, nicht. Warum ist mir das überhaupt wichtig? Was meine ich überhaupt damit? Ich glaube, das begegnet mir oft, dass Leute sagen, Anbetung ist wichtig, weil wir aus einer christlichen Kultur kommen, die oft so jammert und klagt und alles immer so ernst und traurig ist. Und deswegen müssen wir mehr Lobpreis machen, weil das ist fröhlich und hurra und laut und aktiv. Und da geht mal die Post ab. Ja. Und das ist ja sozusagen, und da denken wir mal das Positive. Das ist sozusagen positives Denken auf christlich. Ja. Das sagen die Fans. Und auch hier sagen die Kritiker manchmal, diese ganze Lobpreissache, das ist nicht meins, ich bin ein eher bedächtiger Mensch. Oder vielleicht sogar, mir geht's gerade nicht so gut, ja, und deswegen ist das jetzt nichts für mich, weil ich kann da jetzt nicht immer Halleluja rufen. Das hört man sehr oft. Also Anbetung wird mit immer so einer gewissen Halleluja-Hochstimmung verglichen, ja, oder gleichgesetzt. Und das wäre an der Stelle das Missverständnis, ja, dass ich glaube, Anbetung ist mehr als das. Also auch hier wäre das ein Missverständnis. Anbetung hat sehr viel mit Lobpreis zu tun. Wir haben wieder den ganzen Kuchen, und wenn wir in die Bibel gucken, wie wird Gott angebetet, ja, ist es in der Tat wieder so, ein großer Teil von der Anbetung Gottes in der Bibel ist Lob und Preis. Ja, also das Gotteslob. Und wir reden jetzt nicht über Ausdrucksformen, sondern wir reden hier über Inhalte. Inhalte der Anbetung. Was wird da eigentlich gesungen und gesagt? Ja? Und in der Tat, wenn man in die Psalmen guckt, merkt man, es ist ganz viel Gotteslob, Gott ist groß, ja, Gott ist zu loben. Und in der Tat haben die Leute recht, die sagen, das ist eine Kultur und eine Kunst, die uns in der christlichen Welt an manchen Stellen verloren gegangen ist. Und es ist gut, dass wir sie wiederentdecken. Also wenn ich die Liedkultur durchgucke, mit der ich groß geworden bin, ja, 70er, 80er Jahre, Jugendliederbücher, ja, dann waren da viele gute Lieder. Aber nicht jedes gute Lied ist auch ein Anbetungslied. Also angefangen von, man sagt, er war ein Gammler, über Licht bricht durch in die Dunkelheit, bahnt den Weg in die Ewigkeit, ne, unser Herr kommt. Also es gibt viele Lieder, die gute Lieder sind, die aber alle nicht Lieder der Anbetung Gottes sind, sondern richtige Aussagen des Glaubens machen, beschreiben, wie man als Christ lebt, und so weiter. Ne? Und für mich war das aber eine neue Entdeckung, dass man Lieder singt, in denen Gott gelobt wird. Ich habe dann nur mein Jugendkreisrepertoire mal durchgeguckt und habe da so ein paar entdeckt. Peter Strauch, wie hieß es nochmal? Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Ne? Aber das war wirklich in unserem Liederbuch eines der wenigen 5, so, die da drin vorkamen. Ne? Einfach weil die Liedkultur eine andere war. Das war die Zeit, wo man auf die Straße ging, straßenmissionarisch arbeiten und so und den Glauben feiern. Aber da war es wichtig, dass man plötzlich diese Lieder entdeckt hat. Ich weiß noch, es war eine Silvesterfreizeit, ne? Und dann war dieses Lied Father God, Father I adore you, lay my life before you. Ne? Und es war irgendwie fremd, finde ich. Ich habe gedacht, oh, so habe ich noch nie. Also diese, ne, es sind ja nur 2 Zeilen irgendwie, ne, die man da singt. Oder dann kam ich eben nach Marburg und dann sangen die das Lied hier, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Ne? Und das war mir so fremd, weil ich solche Lieder nicht hatte, auch vom Inhalt her. Ja, weil ich dachte, das ist nicht meine Art, Gott zu begegnen. Ich habe immer erzählt, Gott ist toll. Ich kenne einen Gott, der ist toll und Jesus ist auch toll. Aber das war immer so, als ob die woanders sind und ich davon erzähle. Ja, und jetzt im Gottesdienst zu sitzen und ein Liebeslied für Gott zu singen, das war schon mal ungewöhnlich. Und deswegen glaube ich, ist es gut und wichtig, dass wir diesen Aspekt, auch das Fröhliche, auch das Feiern, auch das Gottloben wiederentdecken, weil wir überhaupt in einer Kultur leben, in der wenig gelobt wird. Auch in der Erziehung, ne? Kennt ihr mit dem, wann lobt man schon jemanden? Ne? Man kritisiert sehr viel. Und wir wissen alle, wie viel uns das ausmacht, auch wenn uns mal jemand lobt. Ja? Und wir können uns das untereinander mehr nehmen, aber auch Gott gegenüber, dass wir ihn loben. Wie würdet ihr Lob definieren?
Ein positives Feedback.
Ich gebe Gott ein positives Feedback. Ja? Auf jeden Fall. Ja, und ne, beschreiben, positiv beschreiben, was Gott getan hat. Ne? Oder positiv beschreiben, wer er ist. Barmherzig und geduldig ist er, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das beschreibt seinen Charakter. Ne? Und solche Lieder, aber auch Gebete. An der Stelle würde ich mal sagen, guckt mal euer Gebetsleben an. Oder auch, wenn ihr Leiter seid, also ihr singt Lieder. Ja? Und dann betet ihr ja mal zwischendurch. Ja? Achtet mal drauf, ob es euch leicht fällt, Lobgebete zu beten. Meine Beobachtung ist, wenn überhaupt gebetet wird und man nicht nur 5 Lieder am Stück singt, dann sind es meistens Danke- oder Bitte-Gebete. Ja? Also entweder Danke, dass wir jetzt diese Lieder singen, dieses Lied singen dürfen oder dass wir jetzt hier sein können. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, gibt's auch. Ja? Danke, dass wir dich loben dürfen. Ne? Aber wir loben dich. Das betet man sehr selten. Oder ich preise dich. Ja? Oder wie auch immer man das selber ausdrücken würde. Das ist vielleicht auch nicht die eigene Sprache. Aber wenn es nicht deine Sprache ist, dann musst du mal überlegen, wie findest du denn eine eigene. Ja? Und dass du nicht nur sagst, danke, dass wir jetzt dich loben dürfen und bitte lass uns dich richtig loben. Das ist auch gut, aber es ist noch kein Lob. Ja? Also deswegen achtet mal auf eure Gebete. Ob das bei euch vorkommt. Okay, aber auch hier ist Lob nicht das Einzige und wir könnten jetzt die ganze Riege wieder so weitermachen. Das würde aber wieder eine halbe Stunde dauern, wenn wir hier sozusagen den Kreis mal füllen würden. Schmeißt mal ein paar Dinge einfach so in die Runde und ich werde sie gucken, dass ich sie nicht so lange kommentiere. Was außer Lob kann man noch in die Anbetung hineinbringen, inhaltlich?
Was soll ich sagen, also wo es um ihn geht, also nicht um mich.
Das wäre ja auch noch Lob, oder?
Ja.
Genau. Ich denke jetzt so in die Richtung zum Beispiel, ja, einfach, ich mache mal ein paar Beispiele. Man kann Gott loben, man kann aber auch Gott danken. Was ist der Unterschied? Ja? Wenn du dein Kind lobst, dann sagst du, das hast du toll gemacht. Ja? Oder du bist ein ganz großartiges Kind. Ja? Oder es macht Spaß, mit dir zu spielen. Keine Ahnung, das ist Lob. Dank heißt, ich habe irgendwas, entweder habe ich was bekommen, ja, oder jemand anders hat was bekommen und man gibt Dank, das ist sozusagen schon etwas zurückzugeben. Ist auch gut und ist auch wichtig, aber guck mal, dass ihr nicht beides zu sehr miteinander verwechselt. Nicht jedes Dank ist auch schon ein Lob. So, und jetzt kommen wir hier in andere Sphären. Ich sag mal ein paar Dinger, die inhaltlich vorkommen könnten. Ehrfurcht. Das ist nochmal was anderes als Lob. Ja, Ehrfurcht ist so dieses Staunen vor der Größe Gottes. Natürlich eher in ruhigen Liedern, aber vielleicht auch in großen und majestätischen. Solche Dinge wie Buße, also Schuld zu bekennen und dann zu Gott zurückzukehren. Also eine Hinwendung zu Gott. Hingabe ist überhaupt auch ein gutes Wort. Hingabe, also es gibt Lieder, wo wir sagen, wir geben Gott unser Leben. Es ist kein Lob, es ist auch kein Dank, ja? Es ist kein Staunen, sondern es ist, ich gebe Gott mein Leben. Übrigens, in einer gewissen Jugendgottesdienstkultur heutzutage, ne, wird man 90% der Lieder aus diesem Bereich haben, ne? Was auch nicht schlecht ist, aber da würde ich auch mal sagen, vielleicht kann man auch nochmal wieder die anderen Dinger entdecken, weil man hat ganz viele Lieder, das ist immer mein Ein und Alles und ich gebe alles und ich tue alles und ich will gehen und alles. Ne? Das ist auch gut, aber dadurch sind wir natürlich auch wieder sehr stark auf uns fixiert. Ja? Wohingegen, wenn ich immer nur Gott lobe, aber nie über mich rede, dann wird es auch manchmal ein bisschen äußerlich. Ja? Also da kann ich ganz viele richtige Sachen sagen, aber ich bleibe selbst irgendwie draußen vor. Deswegen sind natürlich solche Lieder der Hingabe Liebeslieder, Vertrauenslieder. Ja? Also da könnte man jetzt weiterdenken, was gehört da alles rein. Spannend sind immer diese Fragen, wie viel Klage darf sein in der Anbetung? Und wie viel Bitte oder auch Fürbitte darf sein? Dazu vielleicht noch drei Worte. Über die Klage gibt es immer heiße Diskussionen. Manche Leute sagen, Klage ist das Gegenteil von Anbetung. Also, ne, wenn wir Gott anbeten, dann musst du mal alles weglassen, was du, worüber du zu klagen hast. Da, ne, das hat da nichts zu suchen. Aber wenn wir in die Bibel gucken, sind die Klagepsalmen interessanterweise die zweitgrößte Gruppe der Psalmen neben den Lobpsalmen. Insofern, als sie eine Bewegung zu Gott hin sind. Also die Leute kommen und klagen das, was, worunter sie leiden, worüber sie traurig sind, was ihnen fehlt. Und in dieser Klage wenden sie sich zu Gott hin. Also eine Klage, die sich nicht von Gott abwendet, sondern zu Gott hinwendet, ist eigentlich, hat ihren Ort in der Anbetung. Schwierig ist es, das auszudrücken. Also wir haben sehr wenig Lieder, die das irgendwie in einer guten Weise tun, ja? Weil es immer auch sehr persönlich ist. Also die Songwriter sagen immer, es ist sehr schwierig, Klagelieder zu schreiben, weil die entweder total kitschig werden, weil man in irgendwelchen Allgemeinplätzen über den Atomstrom und sonst was sich ergeht. Da gibt es in der Kirchentagswelt sehr viel, aber das ist dann oft sehr klischeehaft. Oder es ist sehr persönlich und dann ist es immer das Ding des Einzelnen und dann kann man sehr schlecht das gemeinschaftlich machen. Also beste Idee ist vielleicht mit Psalmen zu arbeiten. Es gibt eine schöne Vertonung von Psalm 13. Wie lange noch wirst du mich vergessen, Herr, zum Beispiel. An solchen Stellen, das ist dann gemeinschaftlich, weil es nicht ganz so persönlich ist und weil es am biblischen Gebrauch sich ein bisschen an. Fürbitte, spannende Frage, ja. Darf man im Lobpreis und Anbetung auch bitten? Ich würde sagen, ich würde so ein bisschen die Einkaufsliste in der Tat rauslassen aus der Anbetung, ja. Also fürs schöne Wetter und für all die Kranken der Gemeinde und für Sachen, da gibt's eigentlich im Gottesdienst einen anderen Ort, an einer anderen Stelle des Gottesdienstes, weil das auch wichtig ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es in der Anbetung auch seinen Platz haben kann in einer weiteren Form. Also in den Psalmen hat man das sehr oft, dass erst Gott gelobt wird und dann gesagt wird, lass doch alle Welt erkennen, wer du bist zum Beispiel. Ne? Oder auch Fürbitte Psalmen, wo gebetet wird, um, ne, dass Gott seine Macht zeigt oder dass Gott eingreift oder dass Gott Regen schickt oder keine Ahnung, solche Sachen, ja, wo man also sozusagen in der Anbetung sagt, du bist doch der Gott, der das und das, das und das tut, dann tu das doch auch jetzt, ja, und damit ist es dann automatisch auch verbunden mit der Beschreibung des Charakters Gottes, und deswegen glaube ich, kann es auch gut seinen Platz haben, in der Anbetung, ja.
In der Gemeinde, wo ich hatte ein Lobpreis-Thema, da war, also wurde sehr proklamiert, dass Anbetung auch geistlicher Kampf ist.
Mhm. Ja. Also, ich komme da gleich noch zum Kampfcharakter. Ich überlege gerade, ob das nicht alles damit zu tun hat. Also, ja, wir kämpfen ja nicht mit Waffen, sondern wir kämpfen im Grunde, wir kämpfen gegen Unwahrheit, indem wir die Wahrheit sagen. Ja? Wir kämpfen gegen gegen eine Haltung der Selbstverständlichkeit, indem wir Danke sagen. Also all das ist ja im Grunde, ne, eine Kampfansage gegen das jeweils, was dagegen steht. Ne? Insofern, aber es gehört dahin, kommt gleich auch nochmal auf einen anderen Punkt. Ja.
Was ist mit Erwartungen?
Ja, warten auf Gott. Also ich muss jetzt hier draußen mal weitermachen. Warten, warten, Erwartung. Also gerade in so Zeiten der Stille oder auch Lieder, in denen man eigentlich sich öffnet für das, was Gott geben will. Ja? Gieße Ströme lebendigen Wassers aus oder auch, es gibt ein schönes Lied, Wir warten, von Chris Lass. Das heißt, wir warten und hören. Wie heißt das? Wir warten und hören? Geht's weiter? Nee, wie auch immer. Also da gibt es viele Lieder, die das eigentlich nur ausdrücken. Wir sind hier und wir warten auf Gott. Was interessant ist, weil viele Leute haben gar nicht diese Vorstellung von Gottesdienst, dass man, dass da jetzt wirklich etwas passiert in der Begegnung mit Gott. Ja, insofern sind solche Lieder auch gut. Oder auch solche Gebete. Also ich glaube, die Liste könnte man noch lang machen. Ich habe ja versprochen, dass wir es abkürzen. Setzt euch mal in eure Gemeinde zusammen und sagt mal, oder guckt euch auch mal eure Anbetungszeiten an und guckt mal, welche dieser Themen kommen bei uns eigentlich vor. Es gibt oft so Lieblingsthemen, ja, die immer auftauchen. Ja, und dann sagt man, okay, wie können wir die anderen vielleicht auch entdecken? Okay? Dann kommen wir noch zu dem dritten Missverständnis. Warum ist denn dieser Stift? Ach so, da hinten ist der richtige. Übrigens wird es immer dunkler, ne? Soll ich mal wieder Licht anmachen? Das Wetter. Anbetung ist ein Gefühl. Ja? Auch dazu nur kurz. Das ist auch ein sehr beliebtes Missverständnis, sowohl bei den Fans als auch bei den Skeptikern. Ja? Bei den Fans klingt das dann immer so, endlich auch mal was fürs Herz. Hurra, wir machen jetzt auch Anbetung. Ne? Früher war unser Gottesdienst so verkopft und jetzt machen wir Anbetung, da hat man auch was fürs Herz. Wir haben es eben schon gehört, ne? Dass Lieder dann auch mal das Herz ansprechen und die Emotionen. Und manche finden das auch ganz toll, die sagen, ja, mit der Predigt kann ich mal nichts anfangen, aber in der Anbetung da komme ich als gefühlsmäßiger Mensch richtig gut vor. Ne? Und die Skeptiker finden das natürlich gerade doof, ne? Weil sie sagen, das ist alles Gefühlsduselei, ne? Da wird man manipuliert, da werden irgendwie, ne? Das ist so, ich bin kein Gefühlsmensch, deswegen ist Anbetung nichts für mich. Und da würde ich auch sagen, beides ist im Grunde ein Missverständnis. Anbetung ist nicht nur ein Gefühl, aber ihr könnt es euch jetzt inzwischen schon denken, es hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Ja? Bin ja auch langsam vorhersehbar. Ja? Anbetung hat sehr viel mit Musik, mit Gefühl zu tun. Warum? Weil wir Menschen mit Gefühlen sind. Und wenn wir echt und authentisch sein wollen in unserer Anbetung, dann gehören auch unsere Gefühle dazu. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Lobpreisleiter kennt, die dann am Anfang sagen, so, jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen, lass einfach alles draußen, was dich beschäftigt und bewegt, ne, und komm so, wie du bist, zu Gott. Ja? Und dann frage ich mich immer, was von mir ist noch übrig, wenn ich alles draußen lasse, was mich beschäftigt und bewegt? Ja? Dann bin ich nicht mehr, wie ich bin. Ich bin eben ein Mensch mit Sorgen, mit Freude, mit Liebe, mit Trauer, mit allem, was mich so bewegt. Und Anbetung heißt für mich, dass ich genau mit diesen Dingen zu Gott kommen kann und diese Gefühle einbringen soll. Ja? Denn die Leute, die sagen, Anbetung bitte nicht mit zu viel Gefühl, die wollen ja auch ein Gefühl, nämlich ein Gefühl der Ernsthaftigkeit oder, keine Ahnung, der Seriosität oder, ich weiß nicht, das ist ja auch ein Gefühl. Beklemmung ist auch ein Gefühl. Ja? Es gibt Gottesdienste, die sind beklemmend. Das ist auch ein Gefühl da. Also man fühlt immer irgendwas. Die Frage ist nur, was. Also Gefühle sind immer im Spiel und es wäre ein Missverständnis zu sagen, man kann die Gefühle irgendwie abschalten oder vermeiden. Und andersrum ist genau das auch ein Missverständnis, dass man sagt, nur wenn ich irgendetwas fühle in der Anbetungszeit, dann ist es echte Anbetung. Ja? Also wenn du die Qualität der Anbetung daran misst, wie nah du dich Gott fühlst, dann ist es natürlich schwierig, wenn du ein nicht so gefühlsemotionaler Mensch bist, weil dann denkst du immer, die anderen sind Gott nah und ich nicht. Ja, also das ist die andere Gefahr bei Gefühlen, dass man Anbetung mit einem gewissen heiligen Gefühl gleichsetzt, das man dann hat. Ja, und daran misst man jetzt, oh, wie, ne, wie toll war das jetzt, das Erlebnis. Das ist natürlich nicht gemeint. Ne. Also weder ist Anbetung nur dann echt, wenn sie mit Hochgefühl verbunden ist oder mit ganz viel Zerknirschung, ja, sondern es gibt auch nüchterne Menschen, die beten ganz viel mit Gedanken und haben vielleicht gar nicht so viele Gefühle und das ist immer noch gut. Das Einzige ist nur, wenn quasi unsere Gefühle keinen Platz haben und nicht vorkommen in der Anbetung. Was mache ich als Lobpreisleiter mit meinen Gefühlen? Ich fühle mich ja vielleicht auch gerade nicht danach. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gegangen ist. Und das morgens stehst du da und sollst jetzt singen, wie schön alles ist, weil der Herr uns liebt und vielleicht ist es gerade gar nicht schön bei dir. Ja? Schwierige Sache. Das ist dann manchmal auch ein Opfer, genau. Also ich glaube, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, es gibt Situationen, wo man wirklich eher ernsthaft sagen muss, ich bleibe heute mal zu Hause. Ja? Oder das soll mal jemand anders machen. Ich glaube aber im Normalfall, wenn mir gerade nicht danach ist, versuche ich das eher so zu sehen wie so ein Workout am Morgen, ja? Wo ich auch denke, wenn ich irgendwie aufstehe, dann denke ich jetzt auch, habe ich jetzt nicht so direkt die Lust drauf. Aber das Ding ist, während ich es mache, merke ich, dass es mir gut tut. Ja? Also ich weiß eigentlich, das ist was Gutes und ich starte und während ich es mache, merke ich, dass es mich verändert und hinterher denke ich, es ist gut, dass ich es gemacht habe, weil es war wirklich passend. Ja? Und so geht es mir manchmal mit Lobpreisleitung, dass ich so denke, jetzt ist mir nicht so, aber ich singe jetzt mal so dieses Lied und ich hoffe, dass dieses Lied auf mich abfärbt. Ja? Und manchmal passiert das, dass ich das Lied singe und hinterher merke, dadurch, dass ich das gesungen habe, ist etwas von diesem Lied in mich hineingekommen und es ist dann auch echt gewesen. Ne? Also ich bin nicht für Schauspielern oder so zu tun, als ob, ne? Aber ich glaube schon, dass Lieder und Lobpreis auch eine Kraft haben, uns zu verändern und dass deswegen manchmal wir auch mit wenig Gefühl hineinstarten können in der Hoffnung, dass Gott uns hilft, das auch selber zu erleben, was wir da singen. Okay, machen wir das kurz. Ihr könnt euch auch schon denken, es ist eben nicht nur Gefühl. In diesem Fall gibt es nur eine Dreiteilung. Ja? Ich nenne das hier mal Verstand und Körper. Jetzt kommen wir in die Schwierigkeiten der Psychologie, der biblischen Psychologie. Also was sind wir als Menschen? Die Bibel hat diesen schönen Dreiklang Leib, Seele und Geist. Das ist nicht genau das Gleiche, ja. Aber auf jeden Fall macht die Bibel klar, wir sind Menschen als ganze Menschen in der Anbetung und dazu gehören unsere Gefühle und auch unser Verstand und auch unser Körper. Das heißt, für mich ist wichtig, es sollte genauso viel Verstand in der Anbetung sein wie Gefühl. Genauso wie in der Predigt genauso viel Gefühl sein sollte wie Verstand. Also eine gefühllose Predigt ist meistens keine gute Predigt. Ja? Und eine sinnlose Anbetungszeit ist auch meistens keine gute Anbetungszeit. Ne? Das heißt, in diesem Bereich müssten wir nachdenken, was singen wir eigentlich, was sind das für Texte, was ist unsere Theologie. Ja, das ist also der ganze Frage des Verstandes. Anbetungslieder nicht nur nach dem Gefühl zu bemerken, oh, das Lied gefällt mir, sondern auch zu gucken, was wird denn da eigentlich gesagt und was macht das mit mir. Ich habe euch die schöne Bibelstelle vorenthalten über Gefühle im Gottesdienst. Die muss ich jetzt noch einschieben. Wenn ihr was über Gefühle im Gottesdienst lesen wollt, dann lest Esra 3, Vers 10 bis 14. Das ist der erste Gottesdienst nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Da heißt es, die Bauleute legten den Grund zum Tempel des Herrn. Die haben also den Tempel wieder aufgebaut. Und als das Fundament da war, stellten sich die auf und feierten da Gottesdienst. Die Priester stellten sich auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Also, jetzt kleiner Film im Inneren, ne? Neue Gemeinde, neuen Kirchen. Im Siegerland, sonntags morgens, das Weinen und das Jauchzen mit Freuden waren so laut, dass man beides nicht unterscheiden konnte und dass man den Schall weithin hörte. Also von solchen Gottesdiensten träume ich manchmal. Denke mir, wenn das wäre schön, wenn das Schöne finde ich, dass für beides Platz ist. Das finde ich als Lobpreisleiter eine Herausforderung, wenn man da vorne steht und man denkt, oh, jetzt ist dieses tolle Halligalli-Lied, ja, was total, wo wir alle uns freuen, dass der Herr uns so lieb hat und so. Und dann zu denken, ja, und was ist mit den 5 Leuten, die jetzt hier sitzen und deren Beziehung in der letzten Woche auseinandergebrochen ist oder wo jemand gestorben ist in der Familie? Ja, wie geht's denen jetzt gerade? Ja, das heißt nicht, dass ich dieses Lied nicht singe, aber möglicherweise singe ich es mit ein bisschen mehr Verständnis oder vielleicht mache ich meine Einleitung ein bisschen barmherziger, ne, so dass die Leute zumindest nicht völlig übergangen oder überrollt werden davon. Ja. Und ne, was mache ich, wenn ich so einen Hang zum Dramatischen und Ernsthaften habe, was mache ich mit den Leuten, die auch mal fröhlich sein wollen und auch mal ne, aus sich rausgehen wollen? Darf man auch mal lachen bei uns im Gottesdienst? Darf man sich auch mal freuen? So. Also, Verstand gehört dazu und der Körper gehört natürlich dazu. Das ist vielleicht jetzt, schließen wir das an der Stelle ab. Wir hatten das eben schon mal, Körpersprache. Ich würde gerne ein paar kurze Übungen mit euch machen, um das mal auszuprobieren. Ja, also biblische Übungen zur Psychosomatik, wie Körper und Geist zusammenhängen. Ich habe ein paar Bibelverse und wir machen das jetzt so, ich lese den Vers vor, ihr macht das mal, was da drin steht und dann reden wir darüber, was das mit euch macht. Ja, also zum Beispiel Psalm 134, Vers 1, wohlan, lobet den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Die ihr steht des Nachts im Hause. Nachts können wir jetzt nicht machen, aber stehen können wir mal. Und mal kurz in die Runde werfen, was passiert mit uns, wenn wir aufstehen? Entschlossenheit. Aktivität, aktiv, ich werde aktiv. Ich muss mich neu sortieren, ja? Mehr Präsenz, ich bin da, ich fühle, dass ich da bin.
Durchatmen.
Durchatmen, Weite, ich habe mehr Platz irgendwie, ne? Ich bin nicht von hinten eingeengt und so, ja. Eher, also Ehrerbietung, ne? Also wie wenn man ne, irgendwie jemand begrüßt, wenn er in einen Raum kommt.
Ich kann auf jeden Fall besser singen.
Ich kann besser singen, ja.
Ich kann auch so ein bisschen schwingen, also auch ohne jetzt zu.
Ich kann mich besser bewegen, als wenn ich sitze. Ja, auf jeden Fall, ja. Mehr Körpergefühl. Also da hängt ganz viel drin, warum man aufsteht. Ich weiß, das ganze Hickhack, soll man aufstehen oder nicht, wem versperrt man den Blick und wie man das ausdrückt, wenn du willst, dann musst du nach hinten gehen und so, das ist alles. Aber nehmt das mal wahr, dass das nicht umsonst ist, dass man in der Bibel steht beim Beten und beim Singen. Und vielleicht kann man zu einer Kultur des Stehens auch wieder hinfinden, wo sozusagen nicht das Stehen die Ausnahme ist, sondern das Sitzen, was auch erlaubt ist. Warum nicht? Im weltweit ist es sowieso so. Also wenn man nach Südamerika kommt oder nach Afrika und so, das wäre undenkbar, dass alle sitzen beim Singen. Wenn man irgendwann auf, dann ist es immer beim Singen. Aber gut. Der nächste Vers direkt. Also für den nächsten Vers ist wichtig für diese Übung, dass wir erst alle die Augen zumachen. Mach mal alle die Augen zu. Sonst funktioniert diese Übung nämlich nicht. Weil bei dieser Übung gibt es immer so einen Magneteffekt, dass man immer das macht, was die Nachbarn machen, wenn man es sieht. Aber jetzt sehen wir es ja nicht. Also haltet die Augen zu, bis ich was anderes sage. Und jetzt lese ich vor, Psalm 134, Vers 2. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Augen zulassen, sonst wird es peinlich. Augen zulassen. Ich sage euch mal, was ich sehe, weil ich habe die Augen ja auf. Ich sehe sehr unterschiedliche Weisen, seine Hände zu heben, wenn man nicht guckt, wie es die anderen machen. Ja, dann macht man es sozusagen, wie man sich selber fühlt. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das können wir jetzt aber alle nicht sehen, wenn wir die Augen zumachen. Jetzt machen wir Folgendes. Ich werde nachher sagen, dass ihr die Augen wieder aufmachen könnt, aber jetzt noch nicht. So, die noch Kraft in den Armen haben, können ihre Hände noch oben lassen. Allen, die es jetzt nicht peinlich ist, dass die anderen sie sehen, die können die Hände in der Luft lassen. Die anderen nehmen sie jetzt runter. Also wem es peinlich ist, wer so nicht gesehen werden möchte, nimmt jetzt die Hände runter. Okay, und dann können wir jetzt die Augen aufmachen. So, und jetzt können wir mal umgucken und sagen, hier sind ganz verschiedene Weisen, die Hände zu heben. Ja? Und die drücken nämlich auch Unterschiedliches aus. Und ich würde mal einfach mal interessieren, was das für euch jeweils ausdrückt, was wir hier sozusagen, ne, wie fühlst du dich dabei?
So, ich fühle mich wie so ein Trichter und die Herrlichkeit Gottes kommt so.
Also eine Haltung des Empfangens, ja, da kommt etwas auf mich. Ja, so, was würdest du sagen?
Gib dir Gott die Ehre.
Also das ist, ich gebe was ab, ich gebe Gott die Ehre, ich rufe dir was zu, ich gebe dir mein Lob und so weiter. Ja? Also ich gucke mal ähnlich anderes, ja.
Ich freue mich da oben zu gucken, freue mich aber auch was zu kriegen.
Also beides kombiniert sozusagen, ja. Ja, sag mal, gehen wir mal da weiter, kann ja jeder kurz was sagen. Ja, ja, beides so ein bisschen ausdrücken. War alles schon, ja. Ja. Sich ausstrecken, Erwartungen, ja. Ja. Auch ausstrecken. Du hast die Hände so geöffnet.
Ich halte irgendwie was, ein Gefühl in mir. Ich halte irgendwas so.
Ja.
Wie so ein Ball und eine Pfanne auch.
Ja. Okay. Ähnlich, also ich gucke mal, ob da noch mal ganz was anderes ist. Hat noch jemand ganz was anderes? Nee, ne? Ja. Okay, vielen Dank. Aber da seht ihr schon, je nachdem, was ich mit meinen Händen mache, sind das, also es gibt nicht nur Hände heben oder nicht Hände heben, sondern es gibt verschiedene Weisen, was ich ausdrücken kann. Empfangen, preisen, sich öffnen, etwas halten, Freiheit, ja. Also da gibt es jede Menge. Okay. Das war Psalm 134, Vers 2. Ich finde übrigens, sie sind auch sehr schön. Klagelieder 3, Vers 41, das sagt was über das biblische Prinzip der Psychosomatik, nämlich lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Also das zeigt ja was, dass das Äußerliche mit dem Innerlichen zusammenhängt. Okay, jetzt kommt was Neues, Epheser 3, Vers 14 bis 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Deshalb beuge ich meine Knie. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt solidarisch sein hier. So, ne? So, was macht das mit euch? Demut, ja? Ich mache mich klein, Gott ist groß. Ja, Kinder, es ist wie wenn man so beim Geschichten erzählen oder man mal gucken, was jetzt kommt. So, ich ja. Was noch? Ehrfurcht, ja.
Verneigung.
Ja, sich verneigen. Okay. Buße und Reue, ja, das ist auch in der klassischen, jetzt mal katholischen Kirche, da ist das ja sehr oft auch Teil der Liturgie. Innehalten, ich kann mich nicht so ganz schnell vorwärts bewegen, ne? Ich bin nicht ganz so beweglich. Daniel 9, Vers 18, für die, die wollen, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Jetzt wird's gemütlich. Ja. Also, auch da gibt es verschiedene Weisen des Liegens. Ja? Also hier liegen welche mit dem Gesicht zu Boden. Was macht das mit euch? Demut. Ja, da liegen zwei mit dem Rücken auf dem Boden. Was macht das mit euch? Ja, das ist eher so Erwartung. Den Himmel anschauen, ja. Ja, wenn da einer wäre. Also das ist eher so Entspannung und mal kommen lassen, mal schauen, was da so ist. Staunen auch, das ist so, man würde sich so abends unter den Sternenhimmel legen und die Sterne betrachten und sagen, wow, ne? Also auch das ist da, ja. Psalm 47, Vers 2, ihr Völker alle klatscht in die Hände. Ja, was macht das mit euch? Was passiert da?
Freude. Will aufstehen.
Ja, aufstehen, Bewegung.
Stimmung.
Ja. Also man kann ja rhythmisch klatschen, ne? Dann ist es so Beteiligung, ne? Und dann gibt es ja dieses Applausklatschen, Zustimmung, ne? Lob. Gut gemacht und so. Es ist noch nicht ganz fertig, wir probieren das nochmal. Das ist ein Vers, der gehört zusammen. Also erste Hälfte ist nochmal, ihr Völker alle klatscht in die Hände. Ne? Und dann geht's weiter mit jauchzt Gott mit Jubelschall. Ne? Danke sehr. Das ist immer der Moment, über den ich mich am meisten freue im Seminar. Das ist einfach ein gutes Gefühl davon. Gut, ja, also auch das probiert es mal aus am Sonntagmorgen. Ja. Also, ich sag mal, die zahme Form des Klatschens ist natürlich das Mitklatschen beim Lied. Ja. Aber auch das kann man ja entweder spontan passieren lassen oder auch dazu ermuntern, indem man es vormacht. Ja. Und dann ist die große Frage, darf man eigentlich im Gottesdienst applaudieren? Ist auch sehr spannend. Ne? Also in anderen Teilen der Welt ist das durchaus üblich. Und ne, bei uns ist dann so ein bisschen, das ist ja nicht, ich will ja den Applaus nicht haben und so. Ne? Aber ich glaube, dass auch in vielen Teilen der Welt applaudiert man ja auch nicht für die Band, ne? Sondern man applaudiert als ne, Freude über Gott und als ne, Ausdruck der Freude und der Zustimmung für Gott und weil Gott toll ist und so. Ne? Ich glaube, das muss man lernen. In vielen Jugendgottesdiensten, wo ich bin, ist der Applaus in der Tat mehr für die Band, weil das Verständnis sozusagen einfach noch ein anderes ist, weil man sehr vom Konzert her denkt, ja. Und deswegen wird das dann eher so ein bisschen abgebügelt. Da muss man also auch einen Weg gehen, das hinzukriegen, dass die Leute selber verstehen, dass ihr Applaus jetzt einfach ein Ausdruck des Lobpreises ist und nicht jetzt für die Band, weil sie so toll performt hat.
Also letztes Jahr erstmalig hat der Taufe stattgefunden, zwei Leute haben sich taufen lassen. Und wenn ich es richtig genommen habe, also da wurde tatsächlich auch geklatscht, und das war die erste Neuigkeit des Lobpreises.
Ja. Weil wenn die da rauskommen, ne, dann ist es irgendwie alles so, ja.
Aber beim Lobpreis, also ich finde es ein Unterschied, dass, also empfinde ich auch so, dass es ein Unterschied zwischen Taubenklatschen ist und Lobpreisklatschen.
Ja.
Traufe?
Ja. Nicht Traufe, sondern Taufe.
Also bei uns, also in der FG, man würde ja dann auch oft als Erwachsener getauft oder so, dann ist das... Also ich kenne das als ganz emotionales Ereignis, und wenn man dann aus dem Wasser wieder rauskommt, also wir haben so ein Taufbecken, wenn man dann da wieder rausgeht, dann klatscht man die ganze Mal und freut sich einfach mit. Und das ist, also da habe ich auch mehr so das Gefühl, dass es irgendwie auch ja, Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber ist.
Wir freuen uns mit denen im Himmel.
Ja. Also das ist in der evangelischen Kirche natürlich eher selten, weil das eher so ein bisschen etwas einlichtiger ist und meistens auch die Symbolik ja da ein bisschen eine andere ist. Aber vergleichbar ist in der evangelischen Kirche natürlich, dass das auch bei Trauungen passiert. Ja, da ist es natürlich auch immer so eine Grenze zwischen wir applaudieren dem Brautpaar und wir tun spontan unsere Freude kund. Ne? Das ist so, also ich bekenne auch hiermit, dass ich nicht nur DSDS gucke, sondern auch 4 Hochzeiten und eine Traumreise. Ich kann das mit gutem Wissen sagen, das ist dienstlich. Also unser Dekan, der hat das hier mal empfohlen bei der Pfarrerversammlung. Er hat gesagt, man könnte wahrscheinlich an wenigen Stellen so viel lernen darüber, wie die Leute von außen unsere Kirche wahrnehmen, weil das oft der einzige Moment ist, wo sie unsere Kirche erleben. Und wenn sie dann darüber reden, dann wird hinterher die Zeremonie bewertet, ne, und bepunktet. Ja, der Pfarrer war ganz andächtig und so. Ne. Also deswegen ist immer interessant, das zu gucken. Okay, wir machen jetzt noch den nächsten Punkt und dann ist Mittagspause. In der Mittagspause übrigens ist es so, dass es verschiedene Angebote hier in der Umgebung gibt, wo man sich was entweder was essen kann oder was kaufen kann. Also ein Bäcker, einen sehr guten, also ein Bäcker mit kleinem Kaffee dabei, sozusagen, wo es so Brötchen, Sandwiches und sowas gibt. Es gibt eine Salatbar, es gibt einen Chinesen, wo es so auch so kleine Takeaway-Sachen gibt und so und verschiedene Sachen. Das steht alles da vorne. Wir müssten noch entscheiden, ob wir dann eine Stunde Pause machen oder ob Leute eher sagen, oh, ich muss noch einen Mittagsschlaf machen oder an der Lahn spazieren gehen. Dann wären das eher anderthalb, aber sonst würde ich sagen, 1:30 Pause, 1:30 weitermachen. Ist das allgemein so? Ja, okay. Und dann würde heute Nachmittag eher so die praktischen Teile kommen, also wie bereite ich vor, wie leite ich das an? Und wir machen jetzt noch bis zur Pause diese biblischen Bilder der Anbetung. Das ist für mich quasi jetzt, nachdem wir ein bisschen geklärt haben, wir haben jetzt mal in die Weite gedacht. Ne? Also wie kommen wir aus einem engen Verständnis von Lobpreis und Anbetung raus und gucken uns mal an, was eigentlich alles möglich wäre. Ja? Statt diesem Musikblock aus 4 Liedern, ja? Oder 3, zu sagen, da gibt's doch noch so viel mehr. Also wie können wir diese ganze Vielfalt des Gebets, der Ausdrucksformen, der Musik, Tanz, Kunst, Malerei. Wir haben schon mal das gemacht auf größeren Veranstaltungen, wenn wir viel Platz hatten, dass wir die Lobpreisband auf einer Seite der Bühne hatten, auf der anderen Seite eine große Leinwand hingemacht haben und während der Lobpreiszeit hat dann jemand da vorne gemalt, was immer da gerade passierte, ja, und dann kam hinterher quasi ein Kunstwerk raus, was irgendwie die Lobpreiszeit abgebildet hat, ja. Also da kann man viel ausprobieren. Oder während der Anbetungszeit, wenn man so Abendgottesdienste hat oder Jugendgottesdienste, dass man auch an den Wänden so Tapeten aufhängt, wo die Leute was drauf malen können oder irgendwas ausdrücken können, was sie bewegt. Also da kann man viel ausprobieren. Also wir haben in die Weite gedacht. Raus aus der Box, ja, zu sagen, Lobpreis ist nicht nur, wenn ich drei Lieder aus dem Feiert Jesus Liederbuch singe. Und jetzt versuchen wir ein bisschen zur Mitte zu kommen und zu sagen, was ist der Kern der Sache? Was ist sozusagen die Zielbeschreibung, die uns dann auch leitet bei der Überlegung, wie machen wir das am besten? Also wie stellen wir jetzt diese ganzen vielfältigen Elemente so zusammen, dass sie irgendwie zu einer Mitte hinführen? Es geht ja nicht nur darum, möglichst viel buntes Halligalli zu machen, sondern es muss ein Ziel haben und eine Mitte, eine Richtung. Und das sind diese vier Bilder. Ich persönlich habe gemeint, wir könnten jetzt ganz viel Bibelarbeit machen, das ist aber manchmal sehr trocken. Deswegen arbeite ich jetzt lieber mit diesen Bildern, weil die vielleicht hängen bleiben, die uns ein bisschen mit auf den Weg nehmen, worum es in der Sache geht. Das erste Bild, Geist und Wahrheit, das kommt aus dem Text, Johannes 4, Vers 4 bis 24, das Gespräch von Jesus mit der Frau am Brunnen. Das Bild, was ihr hier seht, ist eine Aufnahme der Stadt Nablus im Westjordanland, eine palästinensische Stadt, von der Hamas regiert lange Zeit, mit einer islamischen Uni. Das war in biblischer Zeit Sichem. Ja, liegt zwischen zwei Bergen, das ist der Garizim und der Ebal, das kann man in der Bibel nachlesen, die Berge des Fluches und des Segens, da hat sich das Volk gegenseitig das zugerufen, wenn ihr das Gesetz hört, dann kriegt ihr Segen und wenn nicht, dann gibt es Fluch. Naja, jedenfalls ist da diese Stadt Sichem und das ist heute Nablus, eine wilde, laute arabische Großstadt, islamisch geprägt. Wenn man an den Rand der Stadt kommt, findet man, so denn das hier funktioniert. Es hat sich gerade hier meine Dings verabschiedet. Ich probiere es nochmal. So, geht doch. Ja, genau. Gibt es eine alte Kirche. Ein bisschen ummauert, die liegt auch so ein bisschen tiefer, weil die älteren Gebäude, die liegen immer ein bisschen tiefer, weil da ist mit der Zeit immer mehr drüber gewachsen. Da sind Mauern drumherum, weil die Christen natürlich da eine ganz kleine Minderheit sind, die auch sehr oft Verfolgung erleben und Brandanschläge und sowas. Aber wenn man muss dann ein bisschen in der Nachbarschaft nach dem Priester suchen und der hat den Schlüssel und dann lässt er einen da rein. Und wenn man in diese Kirche kommt, das ist wie oft in alten Kirchen, man geht zum Altar und dann ist links und rechts geht so Treppen runter, dann kommt man in die Krypta. Unter dieser Kirche ist nämlich noch eine alte Kapelle aus dem Mittelalter. Und in dieser Kapelle gibt es einen Brunnen. Die Frau ist nicht immer da, das ist meine Frau, die war nur in diesem Moment da. Das ist aber die Frau am Brunnen. Also dieser Brunnen, da kann man also noch etwa 10 Meter tiefer mit einem Eimer, kommt man unten zum frischen Wasser und das Wasser ist so frisch, dass man es aus dem Eimer direkt trinken kann. Sehr, sehr lecker. Ja. Und dieser Brunnen ist traditionell der, an dem dieses Gespräch stattgefunden hat, zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Und weil es dort nicht so viele Brunnen gibt, ist es sogar gut möglich, dass das in der Tat derselbe Brunnen ist, der durch die Jahrhunderte dort quasi sich erhalten hat. Dort findet dieses Gespräch statt zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gespräch schon mal als Anbetungsgespräch gelesen habt. Wir lesen das oft in allen möglichen Kontexten, aber interessanterweise, wenn man das Wort googelt im Neuen Testament, Anbetung, dann taucht sowohl Offenbarung auf, als auch das Gespräch mit der Frau am Brunnen, weil dort das Wort Anbetung am häufigsten vorkommt. Und jetzt kann man sich fragen, was hat dieses Gespräch damit zu tun? Folgen wir mal dem, was da passiert. Das Gespräch fängt an, so ähnlich wie meine Bilder hier an der Oberfläche. Ja? Jesus und seine Jünger auf der Reise, die kommen da durch die staubigen Straßen und es ist Zeit für das Mittagessen. Jesus schickt seine Jünger einkaufen und sagt, geht mal zu Aldi, holt mal was zu essen. Ja, das ist sozusagen diese Ebene der Oberfläche. Und dann trifft er diese Frau und sie unterhalten sich, ah, ich habe Durst, gib mir was zu trinken. Und plötzlich merkt man, wie das eine Ebene tiefer geht. So wie hier bei der Kirche, ja, plötzlich kommt man auf die Lebensfragen. Ne, ich habe Durst nach Leben und Jesus sagt, das Wasser, was ich dir gebe, davon wirst du nicht wieder durstig. Und dann geht es von dieser allgemeinen Lebensfragen plötzlich zu den sehr persönlichen Lebensfragen. Jesus sagt, hol doch mal deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen. Ihr kennt die Geschichte alle, deswegen muss ich sie jetzt nicht erzählen. Und man merkt, wie sozusagen das Gespräch immer eine tiefe Ebene geht und eine Ebene tiefer. Und plötzlich sozusagen an das Zentrum dieser Frau heranreicht. Also es findet eine Begegnung statt in der Tiefe, in dem, was wirklich wichtig ist, was diese Frau bewegt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, was Anbetung ist und was es heißt, zur Quelle durchzudringen. Und jetzt passiert was Interessantes. In dem Moment, wo die Frau merkt, jetzt geht's ums Eingemachte, weicht sie aus. So lese ich das zumindest. Ja, sie merkt, es wird hier eng, dann sagt sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Lass uns doch mal über Anbetung reden. Unsere Väter haben hier auf diesem Berge, da gibt's diesen Berg Gerizim, da ist heute immer noch so ein Tempel der Samaritaner, angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die richtige Stätte, wo man anbeten soll. Mit anderen Worten, lass uns doch mal über wichtige Fragen der Anbetung reden. Soll man Gott hier oder dort anbeten? So oder so? Liederbuch oder Folie? Band oder Orgel? D-Dur oder C-Dur? Ja? Es gibt enorm viele wichtige Fragen im Bereich der Anbetung zu besprechen, über die man sich triftig streiten kann, ja, um dem Eigentlichen auszuweichen. Ja? Denn ich glaube, das ist das, was hier passiert. Es ist eine Ausweichreaktion. Man redet plötzlich wieder über Äußerlichkeiten der Anbetung, wenn man merkt, es geht eigentlich ums Eingemachte. Und das passiert ja oft im Christlichen, wenn man so guckt in den Gemeinden, worum geht's bei der Anbetung, war die Musik zu laut oder zu leise, sind die Lieder zu neu oder zu alt, war die Band gut oder nicht gut, ist der Musikstil der richtige. Aber ich glaube, das sind alles Ausweichfragen, weil man dem Eigentlichen aus dem Weg geht. Jesus kommt hier zum Zentrum und deswegen geht's hier auch weiter. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, in der Äußerlichkeiten egal sind, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Es kommt noch ein kleiner Exkurs und dann heißt es, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sind die Kernsätze von Jesus. Da könnte man vermutlich ein ganzes Buch drüber schreiben, Geist und Wahrheit. Was heißt das? Will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Es hat was damit zu tun, dass Gottes Geist wirkt, aber auch, dass unser Geist beteiligt ist. Paulus sagt das an einer Stelle, Gottes Geist redet zu unserem Geist, damit wir Gott unseren Vater nennen können. Also das ist ein geistliches Geschehen in der Wahrheit. Es geht um die Wahrheit über Gott, Lob und Anbetung, aber auch die Wahrheit über uns, Hingabe, Ehrfurcht, Buße, Warten. Ja? Und wenn das zusammenkommt, sozusagen die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über uns, wenn wir ehrlich sind und das Richtige über Gott sagen, sein Geist wirkt in unserem Geist, dann passiert etwas. Aber das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass hier nicht gesagt wird, wie Anbetung im Geist und in der Wahrheit funktioniert. Ja? Da gibt es viele Bücher darüber, Anbetung im Geist und in der Wahrheit, das steht hier aber gar nicht drin. Es steht interessanterweise überhaupt nichts über Anbetung. Das Wort Anbetung taucht gar nicht auf, sondern das Wort Anbeter. Das taucht oft auf. Gott sucht den Anbeter und nicht die Anbetung. Ich glaube, das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Worauf kommt es Gott an? Nicht auf das, was wir tun, sondern auf das, was wir sind. Wer wir sind in dieser Anbetung. Ja? Also Anbetung ist nicht eine Aktivität, eine Tätigkeit, irgendwas, was wir machen, sondern eine Haltung unseres Lebens, ein Ausdruck von dem, was wir sind, nämlich Menschen, die sich auf Gott ausrichten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Grundbild. Gott sucht den Anbeter, nicht die Anbetung. Und ich glaube, dass dieses ganze Bild, dieses ganze Gespräch von der Oberfläche in die Tiefe bis zur Quelle zum lebendigen Wasser auch etwas ausdrückt von dem, was diese wahre Anbetung ist. Nämlich, dass Jesus uns mitnimmt auf diesen Weg zur Quelle und dass wir, wenn wir ehrlich werden, an dieser Quelle das Leben finden. Und wenn wir ausweichen, dann können wir sagen, wow, das war eine tolle Musik heute oder das war eine ganz doofe Musik oder das hat mir jetzt heute gefallen oder nicht. Aber das ist, glaube ich, immer ein Ausweichmanöver. Das zweite Bild, Freiheit und Sklaverei. Dieses Bild nimmt uns mit ins Alte Testament, 2. Mose 20. Wer weiß, was in 2. Mose 20 steht? Die 10 Gebote, genau, die 10 Gebote. Wer weiß denn, was das erste Gebot ist? Ich bin der Herr, dein Gott, ist noch kein Gebot, ne? Ist erstmal eine Feststellung. Meistens kennen wir es nur bis dahin. Erstens noch wichtig, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt kommt der wichtige Satz, den wir meistens vergessen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ja? Also das erste Gebot ist, glaube ich, das Gebot der Anbetung. Ja? Also Gott sagt, wer er ist, was er für uns getan hat. Und jetzt kommt die Antwort, ne? Bete keine anderen Götter an. Denn das war natürlich die Realität in der Antike. Das ist so ein Bild der Anbetung aus Ägypten, da sieht man auch die erhobenen Hände und so. Oben ist die Sonnenscheibe, die wurde in Ägypten ja verehrt, die Sonne, die quasi unser Leben reich macht. Durchaus eine Form der Anbetung, die es heute immer noch so gibt. Autowerbung, ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde, beten Sie sie an. Also, das war ja durchaus... üblich im Orient, dass man etwas angebetet hat. Man hat in Israel im Süden, im Sinai, diese Zeichnung gefunden, eine Prozession von Anbetern. Auch hier sieht man die Haltung, die stehen auf, die heben die Hände, die beten irgendetwas an. Das ist aus dem 8. Jahrhundert, also aus früher israelitischer Zeit und vermutlich nicht von Israeliten, sondern irgendwie aus dem von Kanaanäern oder sowas, die da die Hände heben und anbeten. Und da kann man sich überlegen, wen beten die eigentlich an? Ne? Also irgendwelche Götter, die es damals gab. Vielleicht fallen euch welche ein. Baal war bekannt. Baal, der Gott der Fruchtbarkeit. Das ist ja eine freundliche Weise, eigentlich Sex zu sagen. Ne? Also der Gott der Fruchtbarkeit war natürlich der Gott des Sex. Sowohl also das Sex zwischen Himmel und Erde, der sozusagen Fruchtbarkeit auf den Feldern hervorbringt, wenn der Regen fällt und so, als natürlich auch zwischen Mann und Frau. Ein sehr bestimmendes Element unseres Lebens, deswegen gibt es dafür einen Gott. Dann gibt es andere Götter, Astarte zum Beispiel, die Königin des Himmels, heißt sie in Jesaja einmal. Die Göttin der Macht, die wird oft dargestellt, so auf einer Mondsichel, als die Königin, die Regiererin. Also, dann gibt es Mammon, den Gott des Geldes. Ja? Und wenn man mal genau hinguckt, sind das eigentlich Namen für Dinge, die bis heute eigentlich verbreitete Götter sind. Geld, Sex, Macht, ja? Treibende Kräfte unserer Welt bis heute, die nach denen sich Menschen ausstrecken. Ja? Wenn ich nur den richtigen Partner fürs Leben finde, dann ist mein Leben glücklich. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Wenn ich nur reich und erfolgreich werde. Wenn ich nur Einfluss in meiner Gemeinde habe. Ja, was auch immer, wenn mich die Leute alle kennen. Da gibt es alles Mögliche, wonach wir unser Leben ausrichten und wir denken, das sind Götter, die uns helfen. Und das Interessante, was die Bibel sagt, ist, du betest die an und du merkst gar nicht, dass du denkst, diese Götter helfen dir und die dienen dir, aber in Wirklichkeit dienst du ihnen. Und in Wirklichkeit gerätst du in Sklaverei, weil du diesen Sachen hinterherrennst, morgens aufwachst mit dieser Frage, ja, bin ich noch erfolgreich, bin ich noch beliebt, finde ich den richtigen. Und das prägt dein Leben und nimmt dein Leben gefangen. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Und deswegen ist dieses erste Gebot, glaube ich, so wichtig. Und auch diese Aussage, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei herausholt. Deswegen sollst du mich anbeten, weil Anbetung, und das war dieses Thema mit dem geistlichen Kampf, weil Anbetung immer auch ein Kampf gegen die falschen Mächte und die falschen Götter ist. Ein Herausholen aus den Mächten Ägyptens. Ja? Jeder Sonntagmorgen, das ist für mich so eine Kampfarena, wo wir sagen, wir rufen Leute aus falschen Bindungen, falschen Göttern zurück zum wahren Gott. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, die Schrift unten ist spiegelverkehrt, es ist eigentlich die falsche Richtung. Und man muss sich sozusagen umdrehen und sagen, ne, wenn wir jetzt in einem Gemeindehaus wären, wäre hier vermutlich ein Kreuz oder sowas. Ne? Und man sagt, zurück zur Mitte, zum wahren Gott, zum richtigen Gott. Das ist auch ein Bild für Anbetung. Heraus aus von den falschen Göttern. Und das ist für mich so, ne? Sonntagmorgen Anbetungszeit. Ist das passiert? Sind Menschen umgekehrt? Haben sie den Weg in die Freiheit gefunden? Das dritte Bild. 2. Chronik 5, Vers 11 bis 14. Auch ein zentraler Text in der Bibel. Das ist nämlich der erste Gottesdienst im Tempel von Jerusalem. Also ihr kennt die Geschichte, es gab diese Stiftshütte und dann will David den Tempel bauen, darf er aber nicht, aber er macht die Baupläne und am Ende Salomo baut den Tempel, dann wird kapitelweise berichtet, wie das alles eingerichtet wird und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo der Tempel eingeweiht wird. Die bringen die Bundeslade hinten ins Allerheiligste und dann heißt es, komm ich doch zu einem deiner Tagelöhne. Rembrandt hat das hier ausgedrückt mit den zerschlissenen Schuhen, knienden Haltung. Er wirft sich nieder vor seinem Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann heißt es aber der Vater, als er ihn von Weitem sah, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das heißt, und das ist jetzt eine Beschreibung für das, was Gott macht. Und das ist für mich eine sehr zentrale Beschreibung für das, was ich mir wünsche in der Anbetungszeit. Diese Art der Begegnung, die von beiden lebt, von Ehrfurcht und Hingabe und totaler Selbstaufgabe, ja, und dann aber dieser innigen Begegnung, die mit einem Kuss verglichen wird. Und dann heißt es, ne, die essen und sind fröhlich und dann heißt es die Musik und der Tanz und das kommt alles mit dazu, das stimmt, aber das ist nur das äußere Programm für das, was innerlich passiert. Und insofern würde ich halt sagen, lass uns für den Nachmittag diese vier Bilder mit auf den Weg nehmen und sagen, wie können wir das hinkriegen, dass unsere Lieder mit all der Vielfalt, die wir wollen, das möglich machen. Diese Begegnung mit Gott, in Begegnung zwischen Himmel und Erde, die uns zur Quelle führt, zur Freiheit führt, wenn das unsere Zielbeschreibung ist. Punkt 5, nur ganz kurz, es ist klar, dass das alles nicht nur sonntags morgens passieren sollte, sondern von diesem Kern am Sonntagmorgen her unser ganzes Leben prägen sollte, bis hin in unsere gesellschaftliche Verantwortung, aber das ist ein großes, weites, anderes Thema. Okay. Jetzt machen wir gleich Pause. Wenn es noch dringende Fragen gibt, dann könnt ihr in der Pause aufschreiben und gleich am Anfang des Nachmittags noch einbringen oder mich jetzt beim Mittagessen anquatschen. Wie auch immer. Wir sehen uns hier um 13:30 wieder zum nächsten Teil.